IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Ich bin Christina Nageler und freue mich, Sie zur 6. Episode unserer 9. Staffel begrüßen zu dürfen. Heute widmen wir uns der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln, einem Bereich, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Dazu habe ich Dr. Christian Egger eingeladen. Christian ist promovierter Pharmazeut und leitete in der Firmengruppe Biogena den Bereich Produktentwicklung und Regulatory Affairs für circa 10 Jahre. Seit kurzem ist Christian selbstständiger Consultant und unterstützt Firmen von der ersten Idee bis zum tatsächlichen Launch von neuen Produkten. Mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln bringt er wertvolle Einblicke in dieses Thema mit. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Christian, wie sieht denn der typische Entwicklungsprozess eines Nahrungsergänzungsmittels aus, sozusagen vom ersten Konzept bis hin zum fertigen Produkt? Welche Rolle spielen aus deiner Sicht da wissenschaftliche Erkenntnisse, Studien oder vielleicht auch innovative Rohstoffe?
Je nachdem, wie man das Produkt positionieren will, welche Intuitionen dahinter stecken in der Entwicklung, wo die Ideen herkommen, ob die aus einer Marktrecherche kommen, ob die aus einer wissenschaftlichen Recherche kommen. Es kommt einfach ganz darauf an, wo die Ideen herkommen. Und dann kann man einfach auf das ganze Konstrukt ein Konzept drüberlegen und dann die unterschiedlichen Steps in der Produktentwicklungskaskade einfach durchgehen. Üblicherweise macht man natürlich Marktrecherche. Also ohne dem würde ich eigentlich jetzt so einmal kein Produkt launchen. Ich muss mir wissen, wo ich mich positioniere, wie ich mich positioniere. Ganz wichtig. Dann natürlich, wenn es aus einer speziellen Intention herauskommt oder wenn man in einen speziellen Indikationsbereich reingeht, dann muss man natürlich wissen, wie es mit der wissenschaftlichen Datenlage ausschaut. Unabhängig jetzt von der regulatorischen Situation. Ich brauche einfach ein bisschen Hintergrundwissen, was mache ich da eigentlich und wie positioniere ich das ganze Produkt. Dann natürlich ganz wichtig rein vom Lebensmittelrecht her, von der Basisverordnung, das Allerwichtigste ist, dass das Produkt sicher ist. Das heißt, ich muss auf alle Fälle eine Safety Research machen. Ich muss das Produkt einschätzen können. Macht man das irgendwelche Nebenwirkungen? Wie schaut es mit der Dosierung aus? Wie schaut es mit den Interaktionen aus? Das heißt, ich muss einfach mal das Ganze in ein Package geben und schauen, ist das ganze Produkt sicher? Und da nach den üblichen Regularien einfach suchen. Weil man natürlich jetzt so wie früher mit roten Reisprodukten das Ganze gemacht hat mit 10 Milligramm und dann kommt natürlich die EFSA mit einer Entscheidung, daher ist es nicht sicher und ich habe dann in der Anreicherungsverordnung einen Maximalwert von 3 Milligramm, dann muss ich natürlich solche Sachen einhalten. Das heißt, ich muss natürlich auch die Regularien checken, wie hoch darf ich in der Dosierung gehen, Upper Levels natürlich einhalten und ganz wichtig natürlich auch, wie geht es in Zukunft weiter. Das heißt, sobald ich natürlich mit Chargen draußen bin, und es kommen regulatorische Änderungen, dann sollte die natürlich irgendwie mal da haben. Und da sprich ich jetzt mal unser Hüpfbängen-Thema an. Also natürlich sollte man vorbereiten in so eine Richtung, dass man natürlich weiß, okay, da könnte was kommen. Gut, das wäre das eine Sache. Dann kann man natürlich noch schauen, von der regulatorischen Seite her, Produktname, vom Markenrecht her, dann auch in der Erstrezeptur sollte der Produktentwickler so viel galenisches Wissen haben, dass er schauen kann, okay, wie ist das, wenn ich die Rohstoffe kombiniere? Was wird das daraus machen? Checkt der Spezifikationen, wie hygroskopisch sind die Substanzen? Wird man das gleich mal hartes Teil oder nicht? Kann ich was ableiten aus diesen gegebenen Dokumenten, die ich habe, dann später für die Produktion. Und ich bin immer der Meinung, je besser die Planung, desto schneller ist man hinten raus, bevor dass man dann die Probleme kriegt. Das gilt fürs Regulatorische, das gilt direkt für die Herstellung, das gilt direkt für die Galenik, für das ganze Produkt. Je besser die Planung, desto schneller ist man hinten raus und so schnell ist man allgemein im Downstreaming-Prozess durch. Dann kann man auch schauen, macht man erste Testproduktionen, macht natürlich Stabilisationstests, sind noch irgendwie Produktstudien angedacht und das Ganze alles kombinieren natürlich vorzeitig mit der Drucksortenentwicklung, dass man da schaut im Vorhinein, wie lobe ich das alles aus, was brauche ich für die Auslobung, für die Rezeptur. Das ist so eine Hinweisrichtung Claims-Verordnung. Das alles in einem Package und das ist so ein klassischer Downstreaming-Prozess. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Studien oder innovativen Rohstoffen. Klar freut es an, wenn man natürlich einen tollen Markenrohstoff hat mit einer tollen Studie und auch, wenn möglich, klinische Daten. Das Ganze muss man natürlich immer regulatorisch anschauen. Dann kommt es darauf an, was kann man sagen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann es kombinieren mit Aussagen am Produkt. Wie bekannt in der Branche, ich kann die besten Studien haben, wenn ich kein Health Game habe, dann. Oder an noch zugelassenen Pending-Claim nach dem neuen EuGH, dann schaut es ein bisschen düster aus in der Auslobung am Produkt.
Super, danke dir. Ich gebe dir jetzt auch mal eine Frage weiter, die mir immer gestellt wird, weil es wird ja immer gesagt, Nahrungsergänzungsmittel müssen vor der Markteinführung in Österreich oder eigentlich in ganz Europa nicht zugelassen werden. Wie wird dennoch sichergestellt, dass die Produkte sicher und wirksam sind?
Prinzipiell geben das die Regularien klar vor. Das heißt, ich habe ganz klare Anweisungen in der Basisverordnung drinnen. Das Produkt muss einfach sicher sein. Und wenn man natürlich Teil des Marktes ist und sobald ich Lebensmittelunternehmer bin oder Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und ich stelle das Produkt her, das heißt, ich stelle als Hersteller oben am Produkt, muss ich diese Regularien einhalten. Ob man jetzt darüber diskutieren kann, das Ganze zu verschärfen mit einem eigenen Zulassungsprozess und so weiter, das ist eine andere Diskussion. Aber prinzipiell ist es jetzt schon genauso geregelt, Produkte müssen sicher sein. Und diese Einschätzung muss der Hersteller übernehmen, der oben steht. Und da auch immer wieder gern meine Anmerkung an die Branche, auch wenn ich jetzt das Ganze als ausgelagerten Prozess über einen Lohnhersteller mache und dann stehe ich selber oben, dann entbindet mich das nicht dieser Einschätzung, weil ich stehe oben als Person für die Behörden, als Hersteller. Das heißt, sobald das ein ausgelagerter Prozess ist, sollte mit Lohnhersteller gute Verträge gemacht werden. Üblicherweise sind das GMP-Verträge, die einfach das Ganze gewährleisten, dass hier auch alles nach den Regularien oder HACCP produziert wird.
Die Wirksamkeit?
Von der Wirksamkeit her ist es ja ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Wir haben die klaren Regularien, die sagen, ich bin ein Nahrungsergänzungsmittel, ich ergänze die Nahrung, ich muss aufpassen, sobald ich irgendwas auslobe, Wirkung, dann kann ich natürlich mit der Claims-Verordnung oder noch mit einem Pending-Claim in die Richtung gehen. Ich bevorzuge ganz gern irgendwie so ernährungsphysiologische Wirkung als Bezeichnung, weil wir sind ja im Lebensmittelrecht drinnen und die Nahrungsergänzungsmittel gehören auch zum Lebensmittelrecht dazu. Von der Wirkung her muss man sich anschauen, wie positioniert man das Produkt. Wenn ich einfach sage, ich bin das 50. Zinkprodukt am Markt und möchte mich mit einer gewissen Dosierung am Markt positionieren, wo ich dann die Nahrung ergänze oder eventuell meinen Spiegel anheben kann und ernährungsphysiologischen Maßnahmen, dann kann ich das Produkt geben, aber ich kann nicht direkt von Produkt über eine klassische Wirkung ableiten, außer über, wenn man es jetzt vergleicht mit Arzneimittel, über eine direkte Zulassung oder über eine Produktstudie, dann kann ich natürlich unterschiedlich dem, wie das Design vom Produkt ist, nachweisen, dass ich immer noch im Lebensmittelbereich, im ernährungsphysiologischen Bereich bin. Das muss ich wiederum abgrenzen von einem Funktionsarzneimittel, weil wenn natürlich das Ganze irgendwie von den Daten her, von der Evidenz her zu stark in den pharmakologischen Bereich reingeht, dann muss ich die Abgrenzung einfach einhalten.
Und welchen Einfluss, würdest du sagen, hat die Health Claims Verordnung auf Entwicklung neuer Produkte und welche Herausforderungen ergeben sich überhaupt aus den strengen Anforderungen an die Health Claims?
Also prinzipiell ist zu den Health Claims Anforderungen von der Wissenschaftlichkeit her mal zu sagen, wenn man jetzt einmal versucht, einen Health Claim zuzulassen, dann muss man wirklich einmal mal ausreichende Daten abliefern. Und die sind klar wissenschaftlich belegt. Dann kann ich natürlich über eine ernährungsphysiologische Wirkung sprechen. Wenn ich die bestehenden Claims hernehme, dann hat es einen ganz massiven Einfluss auf die Produktgestaltung, weil ich muss die jeweilige Auslobung oder Positionierung vom Produkt im Vorhinein mitbeachten aufgrund der regulatorischen Situation. Das heißt, je nachdem, in welchen Indikationsbereich ich irgendwie reingehen möchte, müsste ich mir passende Claims suchen und das über die Rezeptur updaten, über eine signifikante Menge. Das muss ich vorher wissen und deshalb ist es natürlich empfehlenswert, den regulatorischen Part mit dem Marketing-Part auf einen Tisch zu setzen und über das zu sprechen, wo will man hin und wie kann man das gewährleisten über die Rezeptur und über den regulatorischen Teil in der Produktauslobung.
Möchtest du uns vielleicht aus dem Nähkästchen erzählen, wie läuft denn das so? Weil das Marketing will ja immer mehr und du bist dann der Strenge, der es nicht erlaubt.
So ist es leider. Es ist, Regulatore ist einfach nicht so eine beliebte Abteilung bezogen auf Marketing, weil natürlich man immer sagt, ja, man muss auf das aufpassen, man muss auf das aufpassen und so weiter. Aber so ist es halt leider in der Branche. Und da muss man einfach beide auf den Tisch holen. Und wenn beide am gemeinsamen Ziel arbeiten, das Produkt zu launchen, dann findet man auch einen Weg. Also ich spreche ganz bewusst dafür, dass man sich abstimmt. Man kann ja auch über Kompromisse suchen, wie schafft man das gemeinsam. Aber komplett auszulassen, den regulatorischen Part, und sich dann später dazu wundern, man hat eine Probenziehung und man kriegt dann von der Behörde quasi den schönen Bescheid, ne, bitte ändert mal die Verpackung, oder im Worst Case, das Produkt ist nicht sicher und ich kriege einen Recall, einen behördlich angeordneten Recall. Dann hat man einfach Fehler in der Produktentwicklung gemacht, weil das muss der Produktentwickler vorher abfangen. Das muss er wissen. Also er muss eine Risikoeinstufung haben für das Endprodukt, was kommt.
Ganz anderes Thema, die Nachfrage nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit seitens der Kundschaft wächst ja stetig. Welche Möglichkeiten und Chancen, aber durchaus auch Herausforderungen, siehst du in diesem Bereich bei der Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln?
Von der Seite her muss man sich einfach klar abstimmen, ja, Clean Labeling, mehr Transparenz und so weiter ist ein nachhaltiger Trend. Und wenn man bei diesem Trend nicht mitschwimmt, dann wird man einfach Produkte produzieren, die in dem Bereich nicht so auf Kunden treffen, die das von einem Produkt erwarten. Das heißt, ich muss einfach ganz klar sagen, ja, okay, das fängt schon mit der Auslobung an, das fängt mit dem Clean Labeling an und das fängt natürlich damit an, dass ich so gut wie es geht wenig Zusatzstoffe verwende in Produkte drinnen. Es geht nicht immer, aber man kann das irgendwie so gestalten, dass man sich mit dem Markt oder mit den Kundenwünschen irgendwie vereinbart. Das heißt, das ist diese große Kunst, die man dann macht. Man muss das Produkt sicher machen. Da braucht man, je nachdem, ob das jetzt ein Flüssigprodukt ist oder nicht, zum Beispiel gewisse Konservierungsstoffe und so weiter. Und auf der anderen Seite muss ich es aber ausloben. Und das heißt, ich muss hier den Spagat schaffen, die Rezeptur so zu machen, in der Transparenz und in der Nachhaltigkeit, dass es auf Kundenwünsche trifft, in Kombination mehr Transparenz, Clean Labeling und so weiter.
Was ist Clean Labeling? Erklär uns das mal vielleicht.
Vom Clean Labeling her kann man einfach sagen, ja, man verwendet einfach nur wirklich die Substanzen oder die Inhaltsstoffe, die für das Produkt relevant sind. Das heißt, wie vorher schon gesagt, man geht eher weg davon, dass man nicht mit exorbitanten Mengen an Zusatzstoffen, Farbstoffen oder in diesem Bereich arbeitet. Man versucht, das Produkt so zu machen, dass es in einer sauberen Kombination gut an den Kunden anspricht. Es betrifft auch zum Beispiel die Aromadeklaration, wenn man jetzt sagt, man gibt dem Produkt speziellen Geschmack mit. Das kann natürlich eine reine Aromaauslobung sein oder man geht auf die 95er-Regel, dass man wirklich sagt, man nimmt natürliche Quellenaromen, die einfach höherwertiger sind, mit dem Nachteil, dass sie oft nicht ganz so intensiv sind vom Geschmack, aber trotzdem mehr Richtung Natürlichkeit gehen, was die Aromaverordnung auch in der Deklaration klar vorgibt.
Und die Wirkstoffauswahl, ist das auch Aufgabe in der Produktentwicklung, oder?
Das ist die klare Aufgabe vom Produktentwickler. Ja. Das heißt, er sollte am besten irgendwie eine Datenbank haben, wo man aus einem großen Bereich gewisse Rohstoffe wählen kann. Das heißt, je nachdem, wie die Zielsetzung von der Produktgestaltung ist, brauche ich ja dementsprechend Rohstoffe, die ich anwenden kann. Da muss man zurückgreifen auf einen großen Rohstoffpool und der sollte einfach gegeben sein. Aber das kriegt man mit Rohstoffdatenbanken und mit der Erfahrung, dass man sich wirklich sagt, okay, man speichert sich einfach alle Dokumente für den einzelnen Rohstoffen ab und kreiert eine Rohstoffdatenbank, um hier klar auswählen zu können, das ist ein besserer Rohstoff, den können wir nehmen, der passt besser rein, das ist die Kundenerwartung. Das ist Teil der Aufgaben von einem Produktentwickler, dass der einen großen Überblick über die Rohstoffe hat, die er dann ja später auch verwendet. Also er nimmt natürlich diese Rohstoffe her und kreiert ein Produkt drauf. Und die müssen dann natürlich alle regulatorischen Anforderungen entsprechen, von der Spezifikation her, von der kompletten Dokumentation her, von allen Qualitätsanforderungen. Und es gibt auch die neue Kontaminantenverordnung vor, dass wirklich drinnen steht, es müssen die einzelnen Rohstoffen den Regularien entsprechen und nicht, dass man sagt, man mischt zusammen und dann verdünnt man ein paar Sachen und das Endprodukt wird schon wieder passen. Das hat die alte Verordnung vorgegeben, wurde ganz bewusst verändert in der neuen Kontaminantenverordnung, wo dezidiert die Rohstoffe auch drinnen stehen, dass die den Anforderungen entsprechen müssen.
Welche Trends würdest du sagen, zeichnen sich aktuell in der Branche ab? Gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen oder siehst du zukunftsträchtige Technologien, die die Produktentwicklung beeinflussen können, revolutionieren?
Es tut sich so viel auf in der Branche. Also die Branche ist einfach so schnell. Es kommen wieder mal neue Trends dazu. Bereich Nutri-Kosmetik läuft da sehr gut. Im Beauty-Bereich gibt es sehr gute Trends. Im Bereich Longevity schaut es auch momentan sehr gut aus. Das heißt, da tut es ja einiges. Da gibt es ja sehr innovative Rohstoffe, die man in diesem Bereich verwenden kann in der Kombination. Die allgemeinen Trends laufen auch sehr gut. Also es gibt die klassischen Green Drinks am Markt, die sich auch sehr gut positioniert haben.
Was ist ein Green Drink?
Gibt es Marktführer, gibt es da, kommt vom AG1 zum Beispiel. Yeah. Natürlich Biogen hat ein Produkt bei China One am Markt, wo man da das genauso positionieren kann. Und da bauen sich einfach Trends auf. Und die laufen gut. Wie gesagt, Longevity-Trend ist auch so erkennbar aktuell, dass sich da einiges tut. Und von den Technologien her gibt es immer wieder innovative Rohstoffe. Also es kommt ja darauf an, wie ich das Produkt gestalte. Und wenn das jetzt von der Galenik her ein Flüssigprodukt ist, dann ist klar sehr interessant, so liposomale Strukturen, mit denen man arbeiten kann. Oder bessere resorbierbare Rohstoffe mit einer besseren Bioverfügbarkeit, bessere gastrointestinale Verträglichkeit. Das ist alles zu prüfen im Vorhinein, welche Möglichkeiten mir der Rohstoff bietet und wie ich das fürs Endprodukt dann auch umsetzen kann.
Vielen Dank, Christian, für deine aufschlussreichen Einblicke in die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln. Es war sehr informativ, mehr über die Prozesse und Herausforderungen in deinem Bereich zu erfahren. Danke, dass du dabei warst.
Danke sehr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 6. Folge unserer Staffel Der erste Schritt. In den kommenden Episoden werden wir weitere spannende Themen rund um die Gesundheitsbranche beleuchten. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei IGEFA im Gespräch.